Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Heute hören Sie eine besondere Folge von Thema statt Tabu. Diese Episode besteht ausschließlich aus den Stimmen von Menschen, die sexualisierte Gewalt im Kontext kirchlicher Macht erlebt haben. Ihre Erfahrungen machen zentrale Fragen der Aufarbeitung hörbar. Schuld und Verantwortung, Macht und Ohnmacht, Schweigen, Sprachlosigkeit und die Folgen bis in die Gegenwart. In den 5 bisherigen Folgen mit Betroffenen verdichten sich diese Themen auf eindringliche Weise. Es geht um die Macht von Tätern und Institutionen, um die Aufarbeitung, die für viele selbst zur Belastung wird, und um die Frage, was bleibt und was muss sich verändern. Diese Folge stellt die Perspektiven Betroffener bewusst in den Mittelpunkt, denn ihre Stimmen sind unverzichtbar für jede glaubwürdige Aufarbeitung. Thema statt Tabu, was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes.
Mit 15, 16, da sind Freundinnen und Freunde von mir angefangen auszugehen, erste Beziehungen zu haben, Klicken zu bilden. Und mein Alltag war damals dann eben durch andere Dinge bestimmt. Und das ist etwas, was schon eben auch über viele Jahre oder auch Jahrzehnte und auch bis heute noch etwas ist, wo ich denke, da ist mir was genommen worden im Heranwachsen, im Erwachsenwerden. Und wie gesagt, das fängt bei ja so Kleinigkeiten an wie, wir gehen gemeinsam aus, man macht so die ersten Schritte ins Erwachsenwerden und endet aber letztlich auch wirklich auch mit ganz zentralen Fragen, wie gehe ich mit dem Thema Liebe um, wie gehe ich mit dem Thema Sexualität um, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass das bei mir auf einer natürlichen Art und Weise mitgewachsen ist. Dass ich da jetzt auch heute so drüber sprechen kann, hat, glaube ich, wirklich insbesondere damit zu tun, dass ich mir irgendwann Hilfe gesucht habe. Weil ich auch gemerkt habe, das hat doch Einfluss auf meinen Alltag, es hat Einfluss auf meinen Job, es hat Einfluss auf mein menschliches Miteinander, mein Bewegen und Agieren in Gruppen. Und dann denke ich so, also ich habe jetzt eine Möglichkeit, entweder mache ich so weiter und gehe durch mein Leben und sage, ja, das war jetzt meine Schuld und ich trage das mit mir rum und niemand darf das wissen. Oder aber ich fange an, drüber zu reden. Und dieses aber drüber reden, das musste ich lernen. Und zwar wie ein kleines Kind laufen lernt. Ja. Habe ich wirklich gelernt, mit therapeutischer Unterstützung dafür Worte zu finden. Mir hat das sehr viel gebracht und hat dann aber, glaube ich, auch im Verlauf der Jahre dazu geführt zu sagen, ja, es gibt einen Unterschied von Schuld, also einem sehr negativ konnotierten Wort, hin zu Verantwortung. Dass es da eine positive Öffnung auch gibt, dass es da auch manchmal auch der Wunsch ist, ich möchte auch Verantwortung übernehmen. Es ist ja eher positiv konnotiert, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und heute auch differenzieren zu können und sagen zu können, ja, ich habe das damals mitgemacht und den Blick, den ich auf die Dinge hatte und teilweise heute auch noch habe, dafür bin ich auch bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Schuldig gemacht hat sich wer anders.
Ich bin belogen worden, weil sich im Zuge der Aufarbeitung jetzt noch weitere Personen gemeldet haben, über die ich kenne, die von der betreffenden Person sexuell belästigt worden sind. Den genauen Kontext kenne ich natürlich nicht. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine Chance gewesen für mich, vielleicht diese Schuldgefühle aus dem Raum zu bekommen und zu bewältigen. Aber auf der anderen Seite ist es eben genau durch diesen Tatbestand, dass es eben noch mehr gibt als die, die ich kenne, ist dieses Schuldgefühl auf, ja, vielleicht auch noch ein bisschen größer geworden, weil eben genau das eingetreten ist unter Umständen, was mich so sehr beschäftigt hat.
Was du in deiner Fantasie zumindest, hättest du ihn sofort angezeigt, vielleicht verhindert hättest.
Genau richtig. Insbesondere in dem Kontext mit dem, dass ich jetzt erfahren habe, dass die zweite mir bekannte Person, die Eltern damals, diesen Fall beim Bistum angezeigt haben. Daraus resultierend aber nicht große Repressionen letztendlich erfolgt sind oder irgendwelche Maßnahmen erfolgt sind der betreffenden Personen. Und ich mir natürlich vielleicht vorwerfen muss, dass wenn noch ein zweiter gekommen wäre, sprich ich, diese Repressionen vielleicht doch eingetreten wären und die betroffene Person nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätte, die Funktion, die die Person eben als Priester hat, auszunutzen, um andere sexuell zu belästigen und eben diese Dominanz auszuüben, wie es mir gegenüber letztendlich passiert ist.
Dann ist ja der Schritt, also das ist ja erstmal ein innerer Prozess, nach außen zu gehen und zu sagen, das ist mir widerfahren, ist ja ein gewaltiger nächster Schritt. Auch weil ich mir vorstelle, dass mit diesem Schritt zu sagen, das ist mir widerfahren und ich bearbeite das nicht nur für mich, das ist nicht nur mein Thema, das ist nicht nur mein Problem. Dass damit möglicherweise im gesellschaftlichen, im öffentlichen Raum auch eine gewisse Stigmatisierung einhergeht. War das für Sie erfahrbar? War das für Sie erlebbar? Stimmt diese Hypothese überhaupt, die ich da aufstelle?
An einer Stelle ja. Also überwiegend muss ich sagen, diese Tatsache, dass ich die Schuld und die Scham von mir weisen konnte, das war eine stärkende Erfahrung. Eine Sache gibt's schon noch, die ich auf die Frage, was hat mich bewegt, sagen möchte. Mein zentrales Gefühl war nicht etwa, ich bin mein Mensch und ich habe jetzt Therapie erfahren, sondern mein zentrales Gefühl zu Beginn der individuellen Aufarbeitung, muss ich ja an der Stelle sagen, war tatsächlich das Gefühl, ein Ding zu sein.
Ja.
Ich war nicht als Mensch unterwegs. Ich war ein Konglomerat, ein Triptychon aus Angst, Orientierungslosigkeit und Grauen. Und das ist die Erfahrung, die ich mitteilen wollte. Dass diesen Spiegel wollte ich der Kirche auf ihrem hohen Ross vorhalten. Das war ein ganz massiver Antrieb. Ja.
Gibt's etwas, Melanie, wo du sagen würdest, bei dem Thema Aufarbeitung dieser Lebensgeschichte, die du uns zur Verfügung stellst, wo du sagen würdest, das wäre mir wichtig, das müssten Menschen wissen, die sich mit dem Thema Aufarbeitung, mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzen, wo du sagst, das wäre mir eine Botschaft, die ich unbedingt loswerden möchte, wo ich denke, das braucht es, was braucht es für Menschen, die sich ehrenamtlich, professionell, wie auch immer damit beschäftigen?
Ich glaube, es braucht einfach viel mehr Menschen, die einfach genauer hingucken, weil ich meine, ich war in der Schule, es gab Lehrer und wir hatten eine Sozialarbeiterin, die war regelmäßig bei uns.
Ja.
Die kenne ich auch, kann ich heute auch noch komplett beschreiben. Ich weiß, wie sie heißt und ich frage mich einfach immer, wieso diese Ämter so versagt haben und diese Institution. Ich meine, da kommt ein Kind, was schwer vergewaltigt wird oder blaue Flecke hat und keiner guckt hin, weil es nicht sein darf, was nicht sein darf. Also ich finde das einfach schlimm und ich finde einfach, wenn wir alle ein bisschen aufmerksamer sind und einfach sehen, dass da ein Kind Hilfe braucht, dass man einfach sich auch traut, für dieses Kind einzugestehen, weil du kannst als Kind nicht weg.
Nein.
Na, wie hätte ich weggehen sollen? Wie hätte ich im Heim einer Nonne erklären sollen, was mir gerade schon wieder passiert ist?
Ich einfach sagen muss, dass er ein sehr charismatischer Mensch war, der Menschenfänger war, nennen wir es mal einfach so.
Und würdest du aus deiner heutigen Sicht sagen, dieser Menschenfänger hat sein Charisma genutzt, um das zu tun, was er dann getan hat? Also um
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Also da gibt es überhaupt gar keine Frage. Er hat genau diese Art sowohl mir gegenüber als auch gegenüber der anderen Person genutzt, um die Abhängigkeiten zu schaffen, um letztendlich sich in die Situation zu bringen, um die Taten dann auch durchführen zu können. Und und genau auch dieses Verhältnis, dieses Machtverhältnis, was in dem Moment als Jugendlicher zu jemandem, der natürlich ein Amt hatte, aber eben trotzdem einen neuen Wind da reingebracht hat, war schon so groß, dass man schon sagen kann, dass das eine Grundvoraussetzung für das Ganze war, dass das so funktioniert hat, war eben sein Charisma. Ja.
Ja.
Und die Nonne hat mich ja, meine Nonne, die ich eigentlich vergöttert habe, die wir anschließend hatten, nachdem diese rabiate Nonne weggegangen ist, die, wo ich immer dachte, das ist ein guter Mensch, die hat mir dann 2010 erzählt, dass sie mich nachts dann geduscht und eingecremt und versorgt hat. Und ich denke mir, ja, du hast das alles gewusst. Dein Zimmer war neben mir, ne? Also du hast neben mir geschlafen und du hast es zugelassen, dass mir so viele Sachen passiert sind. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen, ne? Wie man gleichzeitig gläubig sein kann und gleichzeitig so einem schutzlosen Wesen gar keine Hilfe geben kann, ne? Und was ich auch als wichtig empfinde, ist, dass die Menschen draußen sehen, dass aus diesen betroffenen Kindern, die so viel Leid erfahren haben, auch Erwachsene werden, die einfach ihre Probleme haben. Also ich habe ja 2010 meine Geschichte beim Bistum zum Beispiel öffentlich gemacht und ich hatte dann am bischöflichen Gericht eine Anhörung. Ich hatte gar keine Begleitung dabei. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Es saßen ein Haufen Leute da, die mich über 2 Stunden befragt haben. Und ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass mir jemand glaubt. Und das hat man mir dann auch am Ende gesagt. Und 2 Wochen später hatte ich 12.000 Euro auf dem Konto. Das war damals die relativ höchste Summe, die in Deutschland gezahlt wurde. Das hat mich total wütend gemacht, weil ich mit dem Gefühl daraus gegangen bin, erstmal, warum kriege ich Geld? Das wusste ich gar nicht, dass es da irgendeine Entschädigung gibt. Das war damals ja auch nicht so bekannt. Zweitens, mir zu sagen, man glaubt mir nicht und zahlt mir dann was, hat sich so ein bisschen angefühlt wie so Schweigegeld. Mhm. Das habe ich dann auch relativ wütend in einem Schreiben an das Bistum geschickt.
Mhm.
Und daraufhin kam nur, ich soll ja jetzt mal zufrieden sein, ich habe ja jetzt schon Geld bekommen.
Okay.
Und sich immer wieder rechtfertigen zu müssen für das, was einem passiert ist oder das, was man benötigt, finde ich super anstrengend, weil ich habe nun mal mit 4 oder 5 Jahren keine Webcam in meinem Zimmer gehabt, um beweisen zu können, was mir angetan wurde. Aber meine Krankenakte und mein Körper, der zeigt das ja. Und ich denke einfach, man müsste auch bei den Erwachsenen viel mehr hingucken, warum sind die denn so, wie die sind?
Ja.
Na, und was sagen denn die Ärzte und was sagen die Psychologen, die Psychiater, die Kliniken? Was steht denn in den Akten? Ich meine, das macht ja keiner, weil er nichts anderes zu tun hat. Also ich gönne nicht mal meinem Ärztenfeind, eine Woche meinen Körper zu haben.
Ja.
Wirklich nicht. Also ich gönne es keinem Menschen. Nicht mal die Leute, die ich überhaupt nicht leiden kann, würde ich es gönnen, eine Woche meinen Körper zu haben. Also ich muss heute jeden Tag Opium nehmen, um überhaupt existieren zu können. Und das finde ich total schlimm. Ich empfinde das als doppelte Strafe.
Ja.
Und beim Opferentschädigungsrecht, ich bekomme das seit 2011. Wahrscheinlich habe ich auch einfach Glück gehabt, ich weiß es nicht. die Befragung auch da war unter aller Sau. Ich hatte damals aber dann schon eine Begleitung dabei und ich musste dann erklären, wie der Schwanz aussieht, wie es gerochen hat. Ja, und ich denke mir dann einfach, was willst du eigentlich von mir? Warum muss ich das sagen? Ich bin bei der Befragung zusammengebrochen und ich konnte nicht mehr. Also weil ich sollte ins Detail gehen, weil je mehr Details du heute als Betroffener nennst, desto besser stehst du da. Und ich finde das so menschenverachtend, dass man die Leute so retraumatisieren muss, dass die nochmal alles wiederholen müssen und alles wieder hochkommt. Das finde ich total schwierig.
Ja, das teile ich sehr, weil ich das auch erlebe. Und ich frage mich wirklich, wozu dient das? Also ich kann das geht mir wieder, ich kann das nicht nachvollziehen.
Und wenn ich meine Kinder nicht hätte, ich wüsste nicht, ob ich heute noch so da wäre, wie ich, weil ich hatte zwischenzeitlich wirklich mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es ist es einfach nicht mehr wert, mir den ganzen Ärger da aufzuhalten.
Ja.
Und das macht sich auch keiner, das kann sich gar keiner vorstellen, was das bedeutet, wenn, ich sage heute, habe ich zu meiner Ärzte schon gesagt, mit dem heutigen Wissen würde ich das niemals angeleiert. Weil das, was da auf die Leute zukommt, das ist den vielen gar nicht bewusst. Mit den ganzen Begutachtungen, jetzt was die Kirche angeht, die Hinhaltetaktik, Lügen, Verschleierung und etc. etc.
Ja, was mich ein bisschen wundert, ist, dass das alles so geduldet wird, was die Kirche macht. Mhm. Es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass es hinterhältig ist, also dass es geheim machen, sondern es wird ja öffentlich, man sieht es in den Nachrichten, man hört es in den Nachrichten. Die Kirche kann eigentlich schalten und walten, wie sie will. Die haben ihr Leben, die haben ihre Gehälter, die haben alles, ist alles gut. Und das ist das, was mich stört, das wird so hingenommen.
In vielen Bistümern liegen inzwischen Untersuchungen, Studien zur sexualisierten Gewalt vor. Da wird aufgedeckt, wer aus den Reihen kirchlicher Mitarbeiter wann, wo, wie oft welche Verbrechen begangen hat. Aber mir sind so gut wie keine Konsequenzen aus all diesen Berichten bekannt. Die den Missbrauch ermöglichenden Machtstrukturen gibt es immer noch. Die Sexualmoral ist noch die gleiche wie vor 30 Jahren, 50 Jahren, 150 Jahren. In der Priesterausbildung hat sich sehr wenig geändert, im Gegenteil, da wurde jetzt im Erzbistum Köln zum Beispiel eine theologische Hochschule etabliert, mit dem Blick zurück in vorkonziliale Weltsichten und Wunschzettel. Es ändert sich nichts. Es hat keine Folgen. Die teuren Untersuchungen haben keine Folgen in den Diözesen.
Ja.
Zumindest nicht, was das Regularium und die Denke der Bistumsleitungen angeht.
Der Staat muss jetzt eigentlich eingreifen, weil all diese Dinge, die laufen alle nicht richtig, für uns nicht richtig. Und es kann nicht sein, dass wir, die es eigentlich betrifft, dass wir so unter den Teppich gekehrt werden und wir nichts erfahren, warum wir es nicht kriegen oder warum was abgelehnt wurde. Am Anfang konnte man auch keinen Widerspruch einreichen. Ja. Und ich finde, das allererste, was der Staat machen müsste, ist, die Verjährung aufzuheben.
Für alles, was ich tue, liegt die Ursache in der Zukunft. Nämlich in den Kindern, die demnächst diese Welt beschreiten. Ja? Und wenn man das nicht im Blick hat, was dieser Lehrende und diese von ihm ausgebildeten Priester anrichten können, wenn sie mit diesem Gedankengut durch die Welt laufen und ihre Gemeindearbeit, pastorale Arbeit und so weiter machen. Ja? Wenn man das nicht im Blick hat, dann braucht man gar nicht anzufangen. Dann können wir auch die Aufarbeitung jetzt vergessen. Denn Aufarbeitung nur für mich tut der Welt nichts Gutes. Ja?
Ja.
Ich sterbe irgendwann. Da interessiert es keinen Menschen mehr, was mir passiert ist. Aber das, was ich tue, soll ja eine Folge haben für die Zukunft.
Also ich glaube, der größte Hebel ist, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Das, was wir jetzt hier gerade machen und das noch viel breiter letztendlich tun. Natürlich ist es ja im Moment schon so, dass die sexualisierte Gewalt in der katholischen, aber eben auch sogar in der evangelischen Kirche letztendlich zum Thema auch in der Öffentlichkeit geworden ist. Und nichtsdestotrotz erfahren wir immer wieder, dass es Bistümer, Bischöfe, ich sag mal Würdenträger gibt, die das negieren und versuchen auch unterm Teppich zu halten. Und ich glaube, das ist das, wo ich meine Aufgabe sehe, mich mit zu engagieren, dass man als Betroffener dasteht und sagt, nein, das ist nicht so, es gibt diese Vorfälle.
Was bedeutet dir das? Also öffentlich zu sein, vielleicht sogar in einer Kommission zu sein, Theater zu spielen, dich auch einer Öffentlichkeit immer wieder auszusetzen. Hilft das bei der Bearbeitung oder was sind deine Motive?
Also das Theaterstück Kinderhäuser, das ist ja so ein Dokumentartheater, wo wir, ich und Martin Schmitz damals unsere Geschichte praktisch gespielt haben. Und anschließend gab es immer Publikumsgespräche und ich muss einfach sagen, was ich als wichtig empfinde, ist dieser, dass ich den Leuten zeigen kann, das habe ich erlebt, das war alles schlimm, aber guck, heute bin ich da.
Ja.
Ich habe es auch überlebt und wir sind trotzdem Menschen und wir werden als Betroffene nie so wahrgenommen. Und ich finde, man konnte da einfach auch nochmal mit den Leuten ins Gespräch gehen und man hat auch gemerkt, dass viele das gar nicht auf dem Schirm haben. Man liest dann immer, ja, da ist ein Missbrauch passiert, so auf dem Campingplatz, das Kind ist so und so oft missbraucht worden. Dann blättert man um, dann ist es weg. Dieses Kind ist auch aus den Gedanken dann weg. Man erinnert sich vielleicht irgendwann mal in einer Kneipe bei einem Gespräch dran, aber dann auch noch mal diesen Menschen gegenüber zu sitzen, wie er 40 Jahre später lebt und wie er das überlebt hat. Ich glaube, das hat erstmal uns auch noch mal gestärkt, indem wir einfach beweisen konnten, ja, wir haben das geschafft. Und es hat den Leuten auch nochmal gezeigt, wir waren ja fast immer ausverkauft. Ja, dieses Kind ist ja auch noch da, auch als Erwachsener da. Mhm. Und wie hat er das geschafft? Und ich fand diese Publikumsgespräche tatsächlich immer sehr bereichernd für uns alle.
Wann wollen Sie, liebe Politiker, liebe Bischöfe, wann wollen Sie anfangen, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als Kindheitsrisiko unserer Zeit anzuerkennen und dagegen mit voller Breitseite anzugehen?
Eine etwas provokante Frage zum Schluss, Herr Hauke. Welche Schuld hinterlassen wir, wenn Aufarbeitung wieder nicht gelingt?
Ja, das ist die Schuld, von der Theodor Adorno in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gesprochen hat. Die Schuld, das Geschehene zu leugnen oder zu verkleinern. Die Schuld, abwiegelnd, verdeckend zu fordern. Es muss doch mal gut sein mit dem Thema. Und die Schuld, Macht- und Ohnmachtsverhältnisse sowie das vermeintliche Recht auf die Unterwerfung Schwächerer zu leben und in die nächste Generation weiterzutragen als gesellschaftlich tolerierte Haltung. Das sind heftige Schulden.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern.
Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen. So cool.